Liebe Freunde der unaufgeregten Unterhaltung, liebe Freundinnen der unterhaltsamen Unaufgeregtheit, ich begrüße Sie zu Jojo Gaga, der sprachphilosophischen Sendung auf Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel. Heute hören Sie eine Fußnotensendung mit Anmerkungen zu den letzten drei Sendungen und somit eine Transformationssendung, die vom Thema Wirtschaft überleitet zum Thema Humor, das uns in den nächsten Sendungen beschäftigen wird. Diese Fußnoten betreffen das Verhältnis von Karl Marx zu Klaus Schwab, das Verzeihen bei Buddha und bei Jesus, die Ökologie des Jaguarfahrens und natürlich Albert Einsteins Relativitätstheorie. Ich habe versprochen zu erklären, weshalb ich überzeugt bin, dass Klaus Schwab der wiedergeborene Karl Marx ist. Das kommt daher, dass ich das Buch Covid-19, der große Umbruch oder The Great Reset gelesen habe, welches Klaus Schwab mit Thierry Mallare herausgegeben hat. Die Parallelen zu Karl Marx Hauptwerk, Das Kapital, stechen ins Auge. Wie Karl Marx scheint Klaus Schwab wenig Ahnung von der Wirtschaft zu haben, denn wenn er von der Wirtschaft spricht, dann meint er immer nur Großunternehmen. Wenn er von Wirtschaft redet, dann redet er über den Großhandel, die Großproduktion und die Dienstleistung. Dass die Wirtschaft getragen wird von kleinen und mittelständischen Unternehmen, davon scheint er keine Ahnung zu haben, und der Mensch ist auch bei Klaus Schwab nicht relevant als Individuum. Er kommt nur als Kollektiv vor in der manipulierbaren Masse. Wie Karl Marx betrachtet auch Klaus Schwab die gesamte Wirtschaft als unmoralisch bzw. maßlos. Wenn er von Wirtschaft spricht, redet er nicht über Wertschöpfung, sondern nur über Wertabschöpfung. Davon, wo und wie Wertschöpfung stattfindet, scheint auch Klaus Schwab keine Ahnung zu haben. Klaus Schwab sieht die Wirtschaft als unmoralischen Moloch, der alle Menschen unterdrückt, und wie Karl Marx sieht auch Klaus Schwab nur eine Lösung für alle Dinge, und zwar den Staat. Und wie Karl Marx sieht auch Klaus Schwab nicht den Nationalstaat als Lösung aller Dinge, sondern den Supranationalstaat, also den internationalen Staat und somit eigentlich eine Weltregierung. Der Anspruch von Klaus Schwabs Buch The Great Reset scheint zu sein: So lösen wir alle Probleme der Welt aufs Mal. Und die Lösung heißt, wie bei Karl Marx, totale staatliche Kontrolle. Und da Klaus Schwab wie Karl Marx internationalistisch denkt, heißt totale staatliche Kontrolle über die ganze Welt. denn auch Klaus Schwab, propagiert eine Weltrevolution. Klaus Schwabs Argumentation ist dabei sehr simpel, da er vom lokalen Gewerbe keine Ahnung hat, sieht er in der Wirtschaft nur global tätige Unternehmen. Er sieht deren unmoralisches Verhalten, womit er sicher nicht falsch liegt. Aber anstatt die Freiheit der freien Marktwirtschaft zu nutzen und es besser zu machen als andere, propagiert er die Bildung eines globalen Supranationalstaats, um die global tätige Wirtschaft, die ihm ein Dorn im Auge zu sein scheint, zu kontrollieren. Weshalb Klaus Schwab die weltweite Wirtschaft kontrollieren will, erklärt er genauso wenig wie Karl Marx. Bei beiden scheint dieses Bedürfnis mit mangelnder Bescheidenheit zu tun haben. Klaus Schwab argumentiert, dass Nationalstaaten global tätige Unternehmen ja gar nicht kontrollieren können, was natürlich sicher zutrifft, aber wenn Klaus Schwab global tätige Unternehmen kontrollieren will, dann kann er ja ein Leben lang arbeiten und Geld sparen und diese global tätigen Unternehmen kaufen und dann kontrollieren. Aber er hat einen praktischeren Weg gefunden, wie man global tätige Unternehmen, und zwar alle zusammen, kontrollieren könnte, ohne sie kaufen zu müssen, nämlich indem man die Staaten verbindet zu Supranationalstaaten, respektive zu einem globalen Supranationalstaat. Das heißt, er schlägt vor, dass die Nationalstaaten ihre Grenzen auflösen, indem sie ihre Kompetenzen wie auch Ressourcen nach oben abgeben in supranationale Organisationen. Also konkret, die Staaten sollen sowohl ihre Macht, also ihre Souveränität, wie auch ihre Steuergelder nach oben abgeben in supranationale Organisationen wie namentlich die WHO und die UNO und dergleichen. Und diese supranationalen Organisationen sollen dann die Weltwirtschaft kontrollieren. Und natürlich nicht nur die Weltwirtschaft, sondern die Welt. Und selbstredend auch alle darin lebenden Menschen. Wörtlich, behauptet Klaus Schwab in diesem Buch, hätte die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, mehr Macht und mehr Mittel, also mehr Geld gehabt, hätte sie die Pandemie sehr schnell in den Griff bekommen. Nun haben wir ja in den letzten Sendungen gesehen, dass Karl Marx die Idee hatte, dass der Staat die ganze Wirtschaft übernehmen könnte und dann einfach schauen, dass jeder genau das bekommt, was er braucht und auch von jedem das verlangt, was die Wirtschaft von ihm braucht, also die Arbeit verteilt sowie die Güter. Und das Ganze soll dann ohne Geld funktionieren, denn wer braucht schon Geld, wenn der Staat ihm alles gibt, was er braucht? Und wir alle wissen, dass der real gelebte Sozialismus wie auch der real gelebte Kommunismus bisher noch immer an dieser logistischen Herausforderung gescheitert ist. Kein einziger sozialistischer oder kommunistischer Staat hat es bisher fertiggebracht, jedem zu geben, was er braucht. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es sehr individuell ist, dass eben nicht jeder das Gleiche braucht. Da sieht natürlich weder Karl Marx noch Klaus Schwab so, sondern die behaupten, genau ausrechnen zu können, was ein Mensch braucht. Naja, der Mensch ist bei ihnen ja auch nur eine Nummer. Der Mensch geht auch im Kollektiv, es gibt ihn nicht als Individuum. Auf jeden Fall kommt jetzt Klaus Schwab auf die Idee, dass er genau dieses logistische Problem endlich gelöst habe oder würde lösen können. Dank künstlicher Intelligenz. Klaus Schwab behauptet in diesem Buch, dank künstlicher Intelligenz könne man endlich Maschinen bauen, die für jeden Einzelnen ausrechnen können, das heißt jeden Einzelnen erst einmal erfassen können und dann individuell für jeden Einzelnen ausrechnen können, was der braucht und ihm das auch zukommen lassen. Klaus Schwab glaubt, das logistische Problem von Karl Marx endlich gelöst zu haben durch die Anwendung von moderner Informationstechnologie. Und endlich sind wir da, wo uns Karl Marx schon haben wollte. Jeder gibt, was er geben kann, jeder erhält, was er braucht. Und das alles ganz ohne Geld. Das WEF, das World Economic Forum in Davos, also das Weltwirtschaftsforum, ist ein Etikettenschwindel. Da geht es gar nicht um Wirtschaft. Klaus Schwab umgibt sich da mit den Präsidentinnen und Präsidenten und Kanzlerinnen und weiß ich was für Staatsoberhäuptinnen. Und es geht nicht um Wirtschaft, es geht ja nur um staatliche Kontrolle, unter anderem der Wirtschaft. Das heißt, das ist kein Weltwirtschaftsforum, sondern ein Weltregierungsforum. Oder, das habe ich noch falsch betont, es ist ein Weltregierungsforum. Wenn man Klaus Schwabs Buch liest, dann merkt man, hier geht es um Weltregierung. Das Buch The Great Reset atmet so eindeutig den Geist von Karl Marx Werk Das Kapital, dass ich zur Überzeugung gelangt bin, dass Klaus Schwab der wiedergeborene Karl Marx sein muss. Und zugunsten von Karl Marx alias Klaus Schwab muss man auch sagen, er hat Fortschritte gemacht. Während Karl Marx seine abstrusen Theorien noch über mehrere Bände ausbreitet, hat er es in diesem Leben als Klaus Schwab fertiggebracht, den gleichen Quatsch auf halb so viel Seiten darzulegen.
Wa ure dora neko koe wo kakeru. Janina kietem
Kimi no hitomi wa gi no hoshi yo
Kira kira hikaru kuro neko no me Yoru wa itsumo kimi no mono sa Kuro neko no tango 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 Moko no koibito wa kuro I neko Kuro neko no tango 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 Neko no me no yo Ni kimagure
Das waren Pink Martini and the Fontrops mit Kuraneko no Tango. Sie hören Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sendung aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel. Ich habe in der letzten Sendung unter anderem über den buddhistischen Ansatz des Verzeihens geredet. Wie auch im Neuen Testament ist Nächstenliebe und Verzeihung das Wesen des Buddhismus. Aber im Gegensatz zu Jesus wurde Buddha nicht nach den ersten 2-3 Jahren der Lehrtätigkeit hingerichtet und hatte viel mehr Zeit, um auszuführen, wie das denn geht, beispielsweise verzeihen. Man kann also buddhistische Schriften durchaus als Sekundärliteratur zum Neuen Testament, zu den Evangelien beiziehen, wie man selbstverständlich auch die Evangelien als Sekundärliteratur zum Buddhismus beiziehen kann. Das ergänzt sich gegenseitig und darauf möchte ich heute noch einmal ein bisschen eingehen. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass im Buddhismus negative Gefühle, wenn sie auftauchen, einfach umgewandelt werden in positive Gefühle, und zwar immer ins Gegenteil. Das heißt, wenn ein Buddhist merkt, dass in ihm Wut aufkommt, dass er wütend ist über jemanden oder sogar Hass empfindet für jemanden, dann wandelt er diese Wut, diesen Hass um in bedingungslose Liebe, die er dann auf den anderen loslässt, also mit der er dann das Objekt seines vormaligen Hasses oder seiner vormaligen Wut bedenkt. Und weil ich weiß, dass das schwierig ist, hierzu auch noch einige Gedanken. In dieser Welt gibt es sehr viele Menschen, die mehr Schlechtes als Gutes tun. Dies beschreibt ja auch Charles Dickens sehr schön in seinen Werken. Charles Dickens, ein Zeitgenosse des Karl Marx, der wie Karl Marx das Elend beschreibt während der Industrialisierung in England und während Karl Marx vorschlägt, einfach die ganze Wirtschaft und somit die ganze Welt zu kontrollieren und alle darin lebenden Menschen, findet Charles Dickens einen ganz anderen Ansatz, und zwar den gleichen, den auch schon Jesus und vorher auch schon Buddha lehrte, beziehungsweise im Falle von Jesus sogar bis in die letzte Konsequenz vorlebte. Und diese Lehre lautet: Wenn es Menschen gibt, die ein Übermaß an Schlechtem in diese Welt bringen, dann kann man diese Menschen nicht ändern. Man kann sie oft nicht einmal bremsen, geschweige denn aufhalten, sondern das einzige Gegenmittel ist, es braucht auf der anderen Seite Menschen, die im gleichen Übermaß Gutes in die Welt bringen, um das Ganze etwas auszugleichen. Das nennt sich Gerechtigkeit. Also anstatt, dass man versucht, diesen schlechten Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem man sie bestraft, versucht man, dieser Welt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem man das Schlechte von anderen Menschen ausgleicht durch Gutes, das man selber einbringt. Jesus hat das ja sehr schön reduziert auf den Satz: Richte nicht, damit du nicht selbst gerichtet werdest. Und er hat damit sicher nicht gemeint, dass wir die weltliche Gerichtsbarkeit abschaffen sollen, aber dass wir dann doch schon sehr viel einer höheren Gerechtigkeit, also dem lieben Gott, überlassen dürfen. Das Schlechte dämmt man also nicht ein, indem man versucht, es zu kontrollieren, sondern indem man es ausgleicht mit Gutem. Es braucht also Menschen, die die Fähigkeit entwickeln, Schlechtes über sich ergehen zu lassen, also aufzunehmen und aber von sich aus nur Gutes zu geben. Und es ist dieser buddhistische Mechanismus, Schlechtes umzuwandeln in Gutes. Gutes tun, wenn einem selber nichts Schlechtes widerfährt, ist einfach. Aber Gutes tun, obwohl einem selber sehr viel Schlechtes angetan wird, das ist die Kunst. Und die wichtigste Fertigkeit, die man dazu entwickeln muss, heißt Verzeihen. Man muss lernen, richtig zu verzeihen. Und wie das geht, das wird im Buddhismus sehr schön in allen Facetten ausgeführt. Zur Bereitschaft, Gutes zu tun, obwohl man Schlechtes erfährt, gehört die bescheidene Erkenntnis, dass einem das Schlechte vielleicht mit Recht widerfährt, dass man das selber verursacht hat in seinem letzten Leben. Man rechnet also mit der Möglichkeit, dass es sich dabei hier bereits um eine höhere Gerechtigkeit handelt. Nehmen wir ein krasses Beispiel. Wenn wir vergewaltigt werden, dann sollten wir das grundsätzlich mal nicht weitergeben. Also wir sollten nicht deswegen andere vergewaltigen, nur weil uns das widerfahren ist. Im Weiteren sollten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir im letzten Leben selber andere vergewaltigt haben und dass das der Grund dafür sein könnte, dass uns das in diesem Leben auch passieren konnte. Und ich behaupte nicht, dass das so ist, sondern ich sage nur, dass wir die Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, weil uns es hilft, etwas zu akzeptieren, dass wir nicht mehr ungeschehen machen können. Wenn wir etwas nicht mehr aus der Welt schaffen können, dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Und da eine Vergewaltigung natürlich ein großes Potenzial hat, uns längerfristig zu frustrieren, zu deprimieren oder wütend zu machen oder sogar bei uns einen Hass zu generieren, zu entwickeln, auf uns selber auch, dass uns das hat passieren können, müssen wir Wege finden, diese Frustration, diese Wut, diesen Hass aufzulösen. Und ein sehr guter Weg ist, wenn wir halt eben die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass uns damit Gerechtigkeit widerfahren ist, weil wir im letzten Leben so etwas selber gemacht haben. Das hat den Vorteil, dass wir dann sagen können, na Gott sei Dank habe ich das hinter mir. Diese Schuld habe ich ja jetzt wohl abgetragen. Gut, dass das vorbei ist. Und wenn wir so weit sind, wenn wir das geschafft haben, zu akzeptieren, dass uns das halt einfach nun mal in diesem Leben widerfahren ist, dann haben wir wahrscheinlich immer noch das Problem, dass wir trotzdem wütend sind auf den Täter oder ihn sogar hassen. Und das müssen wir nun auch noch aus der Welt schaffen, beziehungsweise diese Wut, diesen Hass müssen wir nun auch noch umwandeln in Gutes, das wir dann der Welt zurückgeben können. Anstatt das Schlechte zurückzugeben, gibt man, wenn man Schlechtes erhält, einfach Gutes zurück. Am besten demjenigen, der einem das Schlechte antut. Also der vollständige Gedankengang lautet, naja, das ist ja einfach nur dieses eine Leben und da ist mir jetzt das widerfahren und wenn ich einen bleibenden Schaden davon trage, dann einfach nur noch für den Rest dieses Lebens und dann ist es vorbei und dann kommt ein neues Leben oder dann bin ich wieder zurück in der geistigen Welt und dann belastet mich ja das Ganze nicht mehr, es sei denn natürlich, ich nehme das mit in Form von Wut. Aber wenn ich das nicht mache, dann ist es vorbei. Und naja, wenn ich im letzten Leben so war, wie heute in diesem Leben der Täter ist, dann bin ich ja froh, bin ich nicht mehr so. Und dann tut mir jetzt aber der Täter leid, der ja noch ein Leben hinterher, hintendrein ist, der ist noch da, wo er noch andere vergewaltigt. Oh je, der Arme, der hat das Ganze ja noch vor sich, im nächsten Leben wird der dann wieder vergewaltigt, weil er ja dann dieses Karma, dieses negative Karma abtragen muss. Und das wünschen wir ja niemandem, weil wir haben das ja gerade selber erfahren, dass das überhaupt nicht schön ist und wir möchten nicht, dass andere das auch erfahren müssen, was wir hier erfahren haben. Und da könnte man auf den Gedanken kommen, naja, was bringt es mir jetzt noch, wenn der Täter im nächsten Leben selber vergewaltigt wird? Da habe ich ja gar nichts mehr davon. Ich habe jetzt eigentlich meine Schuld abgetragen und bin froh, ist es vorbei. Und da ich sowieso schon weiter bin als der Täter, könnte ich ihm jetzt ja helfen, seine Schuld auch noch abzutragen oder zumindest zu mildern, indem ich ihm diese Tat verzeihe. Wenn er mich vergewaltigt hat, dann wird er noch mehr auf dem Kerbholz haben, das heißt, er wird noch viel abzutragen haben und naja, dann könnte ich ja großzügig sein und sagen, naja, was mich betrifft, lieber Gott, vergib du ihm, ich verzeihe ihm, diese Runde geht auf mich. Ich bezahle die Rechnung, respektive ich habe sie bereits bezahlt. Durch den Schmerz, den ich ertragen musste, habe ich die Rechnung bezahlt und ihn befreien wir jetzt von seiner Schuld. Die Rechnung ist beglichen. Sie geht auf mich. Ich spendiere diese Runde an Karma-Punkten. Und wenn wir zu solchen Gedanken fähig sind, dann werden wir auch die Fähigkeit entwickeln, Liebe zu empfinden, also Nächstenliebe, universelle Liebe, göttliche Liebe, dem Täter gegenüber. Weil wir dann seine geistige Natur anerkennen, nicht seinen Zustand, den schlechten Zustand, den er hat in diesem Leben, sondern seinen geistigen Zustand, den er haben sollte, den er einmal gehabt hat und den er wieder haben wird, wenn auch er durch mehrere Reinkarnationen alle seine Schulden abgetragen hat und auch wieder gelernt haben wird, nur Gutes in die Welt zu bringen, selbst wenn ihm Schlechtes widerfährt. Und zwar in egal wie hohem Maß. Das hat Jesus vorgelebt. Mehr Schlechtes als Jesus widerfahren ist, kann einem fast nicht widerfahren. Totale Verleumdung, totaler Rufmord. Der Sohn Gottes wird wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt, wird vorher noch gefoltert. Der Sohn Gottes wird gefoltert mit dem Angebot, die Folter sofort zu beenden, wenn er zugibt, dass er nicht der Sohn Gottes sei. Wie absurd ist denn das? Und weil er das nicht macht, weil er das nicht tut, weil er loyal bleibt seinem Vater, dem lieben Gott gegenüber, wird er wegen Gotteslästerung zum schlimmsten und wohl schmerzhaftesten Tod verurteilt. Der Kreuzigung. Er hätte also allen Grund, nachtragend zu sein, aber anstatt nachtragend zu sein, sagt er noch am Kreuz, mitten in den Schmerzen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebt also genau das vor. Er zeigt uns, dass wir schlechte Menschen trotzdem lieben sollen, nicht das Schlechte an ihnen und auch nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie nicht wissen, was sie tun. Jesus liebt die Seinen, nicht weil sie schlecht sind und Schlechtes tun, sondern weil sie ursprünglich im Innersten eigentlich gut sind und es einfach vergessen haben. Und es ändert ja nichts daran, dass sie noch einen langen Weg vor sich haben, bis sie wieder zum Guten zurückfinden werden. Aber im Wissen darum, dass deren Weg noch lang ist und dass sie den vor sich haben, liebt er sie. Er bemitleidet sie. Er bedauert sie. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deswegen bittet er seinen Vater, vergib ihnen. Sie haben noch genügend Schuld abzutragen. Vergib ihnen diese Schuld, was sie mir angetan haben. Das geht auf mich. Diese Runde geht auf mich. Das nennt sich Verzeihen. Verzeihen ist nicht die Kunst, über Kleinigkeiten hinwegzusehen, sondern Verzeihung, das ist die Kunst, ganz schlimme, böse Sachen in sich aufnehmen zu können und einfach umzuwandeln in gute Gedanken, gute Worte und gutes Handeln. Womit wir wieder bei Zarathustra wären, also nicht dem Zarathustra bei Nietzsche, sondern dem historischen Zarathustra, dem Licht des Ostens, dem großen persischen Philosophen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, und er sagt auch, diese Welt hat nichts an mir. Die großen östlichen Philosophien lehren, nichts in dieser Welt können wir wirklich besitzen. Das heißt, alles, was wir hier haben an materiellen Gütern, dürfen wir nicht als Besitz betrachten, sondern höchstens als zeitlich beschränkte Leihgabe aus irgendeinem Grund. Aber es gibt geistigen Besitz, es gibt geistiges Eigentum. Und damit meine ich nicht das Urheberrecht, sondern wenn wir Gutes tun, wenn wir verzeihen, dann schaffen wir geistigen Reichtum. Gute Menschen besitzen geistige Schätze, die wir gar nicht sehen. Aber im Gegensatz zu materiellen Gütern kann man diese geistigen Schätze mitnehmen, wenn man stirbt. Wer verzeihen kann, der kommt drüben nicht mit leeren Händen an. Und dieses Reichtums sollten wir uns bewusst werden, denn dieser Reichtum erlaubt es uns, großzügig zu sein, großzügig zu Tätern, zu schlechten Menschen. Dieser Reichtum erlaubt es uns, anderen schlechte Taten zu verzeihen, und was dabei passiert, ist fantastisch. Das Schuldkonto des anderen wird weniger belastet und unser geistiger Reichtum mehrt sich umso mehr. Lasst Gnade gegenüber den Tätern walten. Es macht die Täter vielleicht nicht besser, aber euch und damit die ganze Welt um das Maß, was es euch selber besser macht. Pink Martini and the Von Trapps waren das mit Vrandan Sisa. Sie hören Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sendung aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel und wir müssen noch einmal über das Jaguarfahren sprechen. Das heißt, wir müssen gar nicht, sondern ich mache das einfach, weil sich da draußen so viele schlechte, woke Menschen tummeln, die nicht wissen, dass mein Jaguar nichts mit ihrem Klima zu tun hat, und das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Ich bin Vegetarier mit starkem Hang zum Veganismus. Das heißt, mein ökologischer Fußabdruck ist sehr klein. Schon mal kleiner als der eines Tesla-fahrenden Fleischessers. Zudem bin ich den größten Teil meines Lebens mit dem Zug, dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs gewesen, also nicht mit dem Jaguar. Und das Beste ist, ich bin schon vegetarisch aufgewachsen. Das heißt, ich habe schon meine ganze Kindheit hindurch einen kleinen ökologischen Fußabdruck gehabt. Und mit meinen über 50 Jahren Vegetarismus verfüge ich über einen so kleinen ökologischen Fußabdruck, dass ich es mir leisten könnte, den ganzen Tag mit dem Sattelschlepper rumzufahren und mein ökologischer Fußabdruck wäre immer noch kleiner als der eines Tesla-fahrenden Fleischessers. Mit dem Flugbenzin, das Regierungsfunktionäre und Vertreter von NGOs an einer einzigen Klimakonferenz verbrauchen, könnten vermutlich sämtliche Einwohner der Stadt Berlin 50 Jahre lang mit einem Jaguar rumfahren. Ich habe meinen ersten Jaguar gekauft aus ästhetischen Gründen. Ich gebe zu, Alkohol war auch mit im Spiel. Ich kam nachts mit Freunden aus einem Haus eines Freundes und vor diesem Haus stand ein schönes Auto und ich habe nur gesagt, naja, ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos und Motoren, aber das ist ein schönes Auto, das muss ich sagen, das ist ein richtig schönes Auto. Also ich habe natürlich viel langsamer gesagt, mir so, das ist ein schönes Auto. Und darauf hat der Gastgeber, bei dem wir waren, den ich gar nicht kannte, geantwortet, das ist meins. Ich brauche es nicht mehr. Ich hab gar keine Zeit, um zu fahren. Ich verkaufe es für 5.000 Franken. Und darauf habe ich natürlich dann regiert mit gekauft. Und dann hatte ich einen Jaguar, aber noch gar keinen Führerschein. Ich muss ja dann erstmal einen Führerschein machen. Und dann habe ich gemerkt, dass man im Jaguar Hörbücher hören kann. Man cruist auf der Autobahn. Gut, es fehlt der Kamin, muss ich sagen. Ein Kamin, das wäre ein Kamin und ein volles Glas Portwein, das hat dann noch gefehlt. Aber man cruist und kann Hörbücher hören. Ich habe festgestellt, dass Jaguarfahren eine unglaublich literarische Qualität hat. Wenn man nämlich nachts, sagen wir, ich war damals ja noch als Satiriker auf der Bühne, wenn ich in St. Gallen, also in der Ostschweiz, einen Auftritt hatte und dann nachts auf der Autobahn durch die Schweiz nach Bern gefahren bin und Tolstois Krieg und Frieden im CD-Wechsler hatte, das waren damals, glaube ich, 36 CDs, das ganze Buch, ungekürzte Lesung. Dann habe ich gemerkt, in Bern, ich kann noch nicht nach Hause. Es ist jetzt morgens um 2 Uhr und der Tolstoi ist so fesselnd, dass ich weiterfahren muss. Und dann bin ich weitergefahren, quer durch die Schweiz, nach Lausanne. Dort bin ich tanken gegangen und dann wieder zurück nach Bern. Morgens um 4 war ich dann in Bern und habe mich nach einer sehr literarischen, nächtlichen, mehrstündigen Autofahrt zur Ruhe gelegt. Dieser Jaguar, das war ein 85er Sovereign, diese ganz lange Limousine mit den 4 runden Scheinwerfern vorne, der mit den 2 Tanks, und mit dem konnte man bei der Tankstelle in der Mitte der Spur zwischen zwei Zapfsäulen halten und dann von beiden Seiten tanken. Und die Blicke, die man dabei geerntet hat, die waren großartig. Die einen haben einen bewundert und die anderen, die haben einen abgrundtief verachtet. Naja, die wussten halt nicht, dass ich Vegetarier bin und dass ich Tolstois Krieg und Frieden im CD-Wechsler hatte und dass ich aus moralischen Gründen Jaguar fahre, nämlich weil ich mein Wort auch halte, wenn ich betrunken bin und auch jederzeit bereit bin, die Konsequenzen meines Handelns zu tragen, nämlich den Führerschein zu machen, wenn ich im betrunkenen Zustand einen Jaguar gekauft habe. Und dass ich mehr Fahrräder besitze als Autos. Und dass ich vermutlich mehr Zeit meines Lebens auf dem Fahrrad verbracht habe als im Jaguar. Denn ich habe selbst meinen Militärdienst auf dem Fahrrad absolviert, weil ich war Radfahrer im Militär. Während andere im Lastwagen saßen, habe ich meine ganze Dienstzeit auf dem Fahrrad gesessen. Wenn es so etwas gibt wie woke, klimafreundliche Kriegsführung, dann haben wir das, ich kann nicht sagen praktiziert, weil wir waren ja nicht im Krieg, zumindest trainiert bei den Radfahrern. Die Radfahrer der Schweizer Armee, wir wurden leider im Jahr 2005 abgeschafft, aber die Radfahrer haben die Kavallerie abgelöst, das war die neue Kavallerie. Und wir hatten schwere Waffen auf den Rädern, also wir hatten schwere Maschinengewehre, Panzerfäuste und so weiter, Panzerminen mit dabei. Alles auf den Fahrrädern. Und wenn ausländische Generäle gekommen sind, dann mussten immer die Fahrradtruppen her, wir mussten immer Shows machen, wir mussten zeigen, wie die Schweizer Armee mit Fahrradtruppen Panzerschlachten gewinnt. Bei der Infanterie, da kommt ja erstmal so ein Lastwagen und dann springen alle aus dem Lastwagen. Oder wenn ein Helikopter kommt, kommt ein Helikopter und springen alle aus dem Helikopter. Aber bei den Radfahrern, da hat ja jeder ein eigenes Fahrrad. Also wenn man da eine Show hat, dann kreuzen vielleicht ein paar Panzer auf, weil unsere Aufgabe war es, Panzer zu bekämpfen. Und dann passiert erstmal lange nichts, außer es ist natürlich viel Lärm und Dreck, Panzer. Und dann plötzlich passiert etwas sehr Leises, aber sehr Schnelles. Radfahrer. Es macht st, 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 st. Und plötzlich ist alles voller Soldaten, schwer bewaffneten Soldaten auf Rädern und die sind unglaublich schnell und die fahren ja nicht in Kolonne, sondern jeder fährt gerade dadurch, wo es ihm passt. Und da können die Panzer schießen, die treffen ja nie mehr als einen aufs Mal. Da ist ja keine massierte Ballung, sondern plötzlich ist das ganze Gebiet voller Radfahrer und sobald geschossen wird, heißt es für die Radfahrer vom Rad springen und in Deckung gehen und zwar da, wo sie gerade sind. Und dann wird das Gefecht aufgenommen, dann wird zurückgeschossen mit Panzerfäusten und schweren Maschinengewehren, wenn da noch Panzergrenadiere irgendwie aussteigen. Und natürlich sind die Panzer stärker und die Panzergrenadiere, weil die sind dann noch mehr als da Radfahrer sind. Radfahrer sind nur 120. Und das macht aber nichts, weil man muss nur die vordersten und die hintersten Panzer unschädlich machen. Dann können die in der Mitte schon nicht mehr groß manövrieren. Und dann haut man wieder ab, nimmt man sein Rad und weg sind die Radfahrer und man kann sie nicht verfolgen, weil sie hauen ab in alle Richtungen. Ganz schnell kann man auch nicht gut auf sie schießen, weil man trifft nichts, was sich sehr schnell im Zickzack irgendwie in den nächsten Wald bewegt. Und man kann sie auch nicht verfolgen, weder mit Panzer noch mit Lastwagen, weil jeder Radfahrer fährt in eine andere Richtung, weil die haben ja dann irgendwo einen Treffpunkt. Und das Eindrücklichste für die ausländischen Militärs an unseren Shows war natürlich der Lenkersprung. Das heißt, sobald geschossen wird, vollzieht der Radfahrer bei voller Fahrt eine Vollbremse und springt über den Lenker und rennt in die nächste Deckung. Das Rad hinter dem Radfahrer überstellt sich und purzelt in den nächsten Graben. Es sei denn, der Radfahrer bleibt mit seinem Kampfanzug an der Klingel am Lenkrad hängen. Wir hatten damals noch alte Kampfanzüge mit Handgranatentaschen an den Oberschenkeln und die waren mit Riemen festgezurrt. Und wenn man mit dieser Handgranatentaschenrieme am Lenker respektive an der Klingel hängen geblieben ist, dann hat es einen vorüber auf den Bauch geklatscht und dann kam das Sturmgewehr und das ganze Fahrrad und die Panzerfaust, aber man hatte einen Helm auf. Man ist unter dem Fahrrad davor in die nächste Deckung gekrochen, hat mit der Panzerfaust auf die Panzer geschossen und dann sofort den Rückzug angetreten. Und das war auch immer lustig. Da muss ja dann jeder wieder sein Fahrrad finden. Also sind dann 120 Soldaten und auf dem Schlachtfeld liegen 120 identisch aussehende Fahrräder rum. Und da muss man dann unter heftigstem Beschuss sein Fahrrad finden, damit man abhauen kann. So lustig war das bei uns, bei der Armee. Und jetzt haben wir nicht einmal mehr Zeit, um über Albert Einsteins Relativitätstheorie zu reden. Machen wir beim nächsten Mal. Sie hörten Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sendung aus der Schweiz. Diese Sendung wird wiederholt um 23 Uhr und morgen vormittags um 8 und um 11 Uhr. Ihr Andreas Thiel.